Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Chefsachen. Das Ziel dieser Podcast-Reihe ist die Aufbereitung von Wissen für Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand, sowohl zu Basics der Unternehmensentwicklung als auch zu spannenden Themen, für die im Alltag oft nur wenig Raum ist. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und bereichernde Anregungen für Ihre Arbeit.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Simone Kloster. Ich leite den Fachbereich Gründung im RKW-Kompetenzzentrum. Im heutigen Podcast wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Nachfolge. Welche Chancen gibt es da, aber auch welche Herausforderungen und welche Kompetenzen sind dafür nötig? Nachfolge ist ein sehr aktuelles Thema, immer noch. Wir haben einen aktuellen Anlass für diesen Podcast und das ist der Aktionstag Unternehmensnachfolge am 21.06., unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Der Aktionstag Unternehmensnachfolge stellt das Thema Nachfolge in all seinen Facetten ins Rampenlicht. Und wir wollen heute auch über Nachfolge sprechen und zwar mit der Frage, wieso übernehmen denn eigentlich nicht mehr Gründungsinteressierte, die ein klassisches Business gründen wollen, einen bestehenden Betrieb? Was sind denn da Gründe dafür? Wie können wir das möglicherweise ändern? Wie können wir da weitere Schritte gehen? Dafür habe ich mir ganz tolle Gesprächspartnerinnen eingeladen aus Wissenschaft, aus der Praxis. Das ist zum einen die Birgit Felden, Professorin an der HWR Berlin. Hallo Birgit, möchtest du dich kurz vorstellen?
Hi. Das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Birgit Felden. Ich habe vor Urzeiten mal BWL und Jura studiert und beschäftige mich inzwischen seit über 30 Jahren mit Familienunternehmen. Zunächst meinem eigenen Unternehmen in Köln. Das habe ich 1995 selber gegründet und heute bin ich dort noch aktive Gesellschafterin, also nicht mehr in der Führungsrolle. Dann in der Wissenschaft. Ich leite in Berlin den Studiengang Gründung und Nachfolge. Das ist der einzige Bachelorstudiengang, den es in Deutschland zu dem Thema gibt und auch ein Forschungsinstitut mit 12 Mitarbeitenden, die sich mit Themen rund um Familienunternehmen und Nachfolge beschäftigen. Naja, und last not least als Aufsichtsrätin und Beirätin in größeren Familienunternehmen und auch in einer Familienunternehmensstiftung, in deren auch immer wieder Gesellschafter, Strukturänderungen, Nachfolge Thema ist. Und insofern sind es so zwei Beine. Es ist einmal das wissenschaftliche Bein, aber es ist auch ein ganz dickes Bein in der Praxis.
Ganz herzlichen Dank, Birgit. Schön, dass du dabei bist. Und dann haben wir auch noch Gerda Söhngen, eine Gründerin und eine Nachfolgerin bei Keil Befestigungstechnik im Bergischen Land. Hallo Gerda, stell dich doch auch noch mal kurz vor, bitte.
Hallo Simone, danke schön. Ja, mein Name ist Gerda Söhngen, ich bin 32 Jahre alt, Mutter, Ehefrau und auch Unternehmerin. Ich war tatsächlich relativ früh schon im Familienunternehmen, bin doch dann wieder ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und dann doch nochmal den Schritt wieder ins Familienunternehmen zurückgemacht. Und da bin ich auch heute noch.
Dankeschön, sehr spannende Biografie. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal näher drauf eingehen, Gerda. Also ich freue mich drauf, mit euch über das Thema Nachfolge zu diskutieren. Unser Podcast heißt ja Kompetenzen der Zukunft, ist ja im Grunde auch ein Thema für die Nachfolge. Das heißt, welche Kompetenzen brauchen denn eigentlich Nachfolgenden, um einem Unternehmen auch eine Zukunft zu ermöglichen? Also es geht ja eigentlich um die Zukunft von bestehenden Betrieben. Es geht aber auch um Zukunftskompetenzen der Menschen, die diese Nachfolge antreten. Da würde mich natürlich interessieren, Gerda, du bist ja Gründerin oder ehemalige Gründerin und jetzige Nachfolgerin. Das heißt, du kennst auch beide Welten. Und mich würde es da interessieren, was unterscheidet denn auch eine Nachfolge von einer Gründung? Kann man da auch die Kompetenzen unterscheiden? Gibt es da Unterschiede, die du jetzt auch bei deiner eigenen Biografie wahrgenommen hast?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich da ganz starke Unterschiede wahrgenommen habe für mich. Dazu muss man auch sagen, als Gründerin war ich alleine in der Nachfolge nicht. Aber trotz dessen, das erstmal außen vor, der große Unterschied für mich war einfach, dass ich als Gründerin erstmal komplett auf mich allein gestellt war und nicht das, was ich in der Nachfolge kennenlernen durfte, direkt das Vertrauen Mitarbeitern und Kollegen schenken durfte, um eine gewisse Unterstützung zu haben, um ein gewisses Team direkt von Anfang an auszurichten, sondern du musst dir erstmal das Team aufbauen. Und ja, für mich ist es tatsächlich so ein bisschen das die bildliche Darstellung, dass die Nachfolge ist mehr wie ein Führerschein ohne Probezeit. Es ist noch nicht ganz, ganz, ganz so schlimm, wenn man mal zu schnell ist oder sich nicht an die Vorgaben hält, weil man halt im schlimmsten Fall nur einen Punkt kriegt. Aber wenn man halt Gründerin ist, dann ist man noch mehr in der Probezeit und wenn man dann halt was falsch macht, dann muss man schneller und stärker dafür direkt einbüßen.
Okay, das heißt, du hast eigentlich, wenn ich jetzt mal die Statistiken beleihe, ne, dann haben wir ja eigentlich mehr Leute, die im Team gründen und dann alleine nachfolgen. Und du hast es genau andersrum gemacht. Du hast
ich kannte
alleine
die Statistik nicht. Ja, tatsächlich. Also bei mir war es genau andersrum. Alleine gründen war auch ein bisschen, ich bin ins Familienunternehmen gekommen. Meine Eltern beide als Geschäftsführer tätig. Und das war, glaube ich, auch einfach so dieses, nee, also ich möchte jetzt, ihr seid hier noch fest im Sattel, ich möchte jetzt was Eigenes machen. Vielleicht wollte ich es mir selber auch einfach beweisen. Ich habe wahnsinnig gern Sport gemacht. Ich wollte einfach mal wirklich das nehmen, was mir wirklich Spaß macht. Aus der Branche, wo ich mich wohlfühle, mit Menschen, die ich kenne und die ich mag. Und da habe ich gedacht, wenn das doch alles passt, dann noch den kaufmännischen Hintergrund mit einspielen, dann müsste das doch super laufen. Mach das doch mal. Und das war auch definitiv die richtige Entscheidung. Ich würde es auch immer wieder machen. Aber wenn ich es nicht gemacht hätte und vor allem, wenn ich es nicht alleine gemacht hätte, hätte ich niemals das Fazit gezogen, dass ich auch für mich gesagt habe, wenn ich das nochmal mache, ob als Gründung oder in dem Falle jetzt als Nachfolgerin, möchte ich das nächste Mal jemanden haben, mit dem ich das zusammen machen kann.
Mhm. Birgit, was sagst du denn aus deiner Perspektive dazu, zu diesen Kompetenzen für die Nachfolge, Nachfolgen im Team, alleine?
Ja, ich würde es vielleicht ein Stück weit versuchen zu strukturieren. Zunächst mal reden wir ja heute darüber, warum nicht mehr Personen, die eine Neugründung im Kopf haben, eine Nachfolge angehen. Und da kann ich zunächst mal von der Kompetenzseite her nur sagen, ja, das ist ein genau richtiger Gedanke, denn Unternehmer zu sein, dafür braucht man bestimmte Kompetenzen. Die sind auch in jedem Fall ein bisschen anders, in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Sie sind aber nicht anders, wenn ich neu gründe, als wenn ich nachfolge. Im Grunde genommen brauche ich zunächst mal fachspezifische Kompetenzen. Also salopp gesagt, der Bäcker muss backen können und er muss es auch dürfen. Dann brauche ich in jedem Fall, wenn ich mich unternehmerisch betätige, auch vertriebliche Kompetenzen. Sei es, dass ich nach innen gut kommuniziere und dort für mein Unternehmen werbe oder auch tatsächlich selber vertrieblich tätig bin, nach außen hin und meine Produkte und Dienstleistungen verkaufe. Und es braucht auch eine ganze Reihe tatsächlich rein unternehmerischer Kompetenzen. Ich denke da an sowas wie die Bereitschaft und Fähigkeit, Führungsverantwortung zu übernehmen oder auch die Risikobereitschaft, eigenes Kapital zu investieren und trotzdem nachts noch gut schlafen zu können. Und das ist natürlich bei einem personalintensiven Betrieb was anderes als bei einem kapitalintensiven Betrieb. Insofern muss man in diesen Kategorien schauen, was braucht es denn, damit das Unternehmen mit dieser, also welche Kompetenzen braucht es, damit das Unternehmen mit dieser Person auch in Zukunft noch erfolgreich sein kann. Wir hören es immer wieder von der abgebenden Generation, die sagt, das ist ganz einfach, so jemand wie ich, nur 30 Jahre jünger. Aber das ist es ja nicht, sondern das Unternehmen ändert sich, die Märkte ändern sich und damit ändern sich auch die Anforderungen an die Kompetenzen. Das sind heute Themen wie Digitalisierung, Globalisierung und sowas. Das ist heute viel, viel wichtiger, als es das vielleicht früher noch war. Aber das muss man betrachten und das ist kein Unterschied aus meiner Sicht zwischen einer Neugründung und einer Nachfolge. Es gibt eine einzige Kompetenz, von der ich glaube, dass sie bei Nachfolgenden wichtiger ist als bei Neugründern. Und diese Kompetenz heißt Toleranz. Wenn ich einen bestehenden Betrieb übernehme und alles von links auf rechts krempeln möchte und nicht bereit bin, mich auch ein Stück weit auf das einzulassen, was bereits da ist, also vielleicht Bewährtes bewahren und behutsam ändern, dann glaube ich, bin ich als Nachfolger oder Nachfolgerin wirklich fehl am Platz. Dann sollte ich, wenn ich nur mein Ding durchziehen will, dann sollte ich lieber über eine Neugründung nachdenken. Dann kann ich aber auch die Vorteile einer Nachfolge nicht wahrnehmen.
Dankeschön. Kannst du noch mal sagen, du sagst jetzt die Vorteile einer Nachfolge. Welche würdest du jetzt einem Neugründenden sagen? Was ist der Vorteil einer Nachfolgegründung?
Die Vorteile einer Nachfolge, ich fange mal mit den Herausforderungen an. Ich sag mal, die größten Herausforderungen für ein neu gegründetes Unternehmen ist eine Etablierung auf dem Markt. Ne, selbst wenn die Gründungsidee überzeugend ist, muss sich das Unternehmen erstmal einen Namen machen. Und viele Gründer und Gründerinnen scheitern hier, weil sie sich gerade nicht gegen die etablierten Kräfte am Markt durchsetzen können. Oder Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden. Das kostet, wie wir wissen, viel Energie, erforderliche Genehmigungen oder irgendwelche Zusagen zu erhalten. Und ein anderer Teil ist natürlich auch, dass man die Einnahmen und Ausgaben nicht so gut planen kann wie in einem bestehenden Unternehmen, wo die Dinge einfach schon gegeben sind. Also auch ein Gründer oder ein Neugründer oder eine Neugründerin braucht gute Nerven und ein entsprechendes Startkapital, um auch ja nach den mageren Monaten nach dem Start zahlungsfähig zu bleiben. Und das erfordert ein größeres Maß an Durchhaltevermögen. Und im Grunde genommen sind damit die Vorteile einer Unternehmensnachfolge auch schon gegeben, nämlich die bestehende Etablierung des Unternehmens auf dem Markt, die Beziehung zu Kunden, zu Lieferanten, Mitarbeiter sind hoffentlich ein eingespieltes Team und ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin kann auch auf den Erfahrungen des Vorgängers aufbauen. Wenn die Kompetenzen, über die wir eben sprachen, da sind, dann ist das eine tolle Chance. Und ein bestehendes Unternehmen heißt ja nicht, und das ist, glaube ich, ein großes Vorurteil bei vielen, die nur in Richtung Neugründung denken, so ein eingefahrener Laden, da kann man ja nichts mehr bewegen, da ist alles fest und starr und tradiert. Das ist es ja oftmals gar nicht. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind hochinnovativ, sie sind hochdynamisch. Und wenn dann jemand reinkommt, der sagt, ich bringe jetzt hier mal nochmal frischen Wind rein und motiviere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mit vereinten Kräften loszuziehen, dann kann man da richtig toll was draus machen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die Gerda Söhngen auch gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine wunderbare Vorlage jetzt für Gerda. Ja, bitte, gerade frischer Wind, da würde ich dich gerne nochmal fragen, wie deine Erfahrungen jetzt waren.
Also genau, tatsächlich war es bei mir so, dass ich sagen muss, mit der Gründung ist natürlich, war für mich der Vorteil, es war, ich sag mal, kein Schuh vorhanden, in den ich gedanklich versucht habe reinzupassen, was auch grundsätzlich erstmal der falsche Gedanke ist. Aber ich hatte ein leeres Blatt Papier. Das heißt, bei der Gründung sehe ich einen großen Vorteil. Man macht es einfach komplett Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber dafür mache ich das auch erstmal ganz alleine, habe natürlich viel mehr Startrisiko, viel mehr Herausforderungen, brauche viel mehr zeitliche Kapazität. Bei der Nachfolge ist es das, dass ich erstmal für mich den Gedanken sortieren musste und mir ganz deutlich werden musste für mich, dass ich nicht versuchen muss, in einen Schuh zu passen und trotz dessen das, was aber gegeben ist, eben genau das, was Birgit eben sagte, mir wirklich mal anschaue und sage, warum ist es denn so? Es hat ja einen Grund, warum es die ganze Zeit so gemacht wurde. Also es ist eben nicht, manchmal ist es natürlich diese Situation, dass man sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Das wird aber immer direkt so negativ abgestempelt. Es ist auch manchmal gut, dass es schon immer so gemacht wurde. Und da war ich auch bei manchen oder bei vielen Sachen froh, dass meine Eltern das schon immer so gemacht haben und diese Sache einfach, ich sage mal, geregelt war und da eine Basis war und wir darauf aufbauen konnten. Und das hat ganz, ganz, ganz viel Geschwindigkeit reingebracht, weil einfach dieses Gerüst, dieses Fundament, das war super stabil vorhanden und ja, und darauf durften wir aufbauen.
Das klingt nach viel Wertschätzung, auch für das, was schon da ist, so wie es Birgit ja auch gesagt haben, das Bewährte bewahren oder eine Wertschätzung dafür haben und trotzdem aber auch die Möglichkeit zu haben, seine eigenen Wege zu gehen. Nun hattest du auch gesagt, Gerda, dass du ja auch nicht, dass du ja im Grunde als Nachfolgetandem gestartet bist in das Familienunternehmen. Kannst du da noch mal kurz was dazu sagen, was da auch die Motivation war? Warum? Also wir hatten ja so ein bisschen über, ne, ist das vielleicht ein Sparring-Partner oder geht es da auch um Kompetenzen, die ich mir dadurch noch heranhole?
Genau, also das war tatsächlich nach der Gründung, die ich alleine gemacht habe, war für mich klar, ich möchte, wo das Thema Nachfolge kam, das nicht alleine machen. Ich möchte jemanden haben als Unterstützung. und auch einfach, ich sage es mal ganz klar, zum Streiten. Und zwar in dem Fall war es jetzt gezielt zum Beispiel für den Bereich Vertrieb. Ich habe gesagt, der Vertrieb, ich kann zwar super viel reden, aber dieses Systematische, das liegt vielen anderen viel mehr. Und auch dieses Netzwerk überhaupt für die Branche zu haben, da brauchte es einfach meiner Ansicht nach Unterstützung. Und das haben auch alle, da haben auch alle Beteiligten dann zugestimmt. Deswegen haben wir gesagt, okay, drei Bedingungen, um überhaupt die Nachfolge zu machen. Natürlich, familiär muss alles geregelt sein für unsere Tochter. Mein Mann muss genauso einverstanden damit sein und sich damit wohlfühlen. Meine Eltern sollten kurzum bitte dann auch aus dem Unternehmen austreten. Und ich wollte einen Partner, der ein gewisses Vertriebsnetzwerk mitbringt und auch natürlich das Talent für den Vertrieb hat. Und mit dem ich mich auf Augenhöhe um das Unternehmen kümmern kann. Und das haben wir dann zusammen mit der Unternehmensberatung TMS dann auch geschafft, jemanden zu finden. Und so funktioniert es bis heute einwandfrei. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie es gelaufen wäre, wenn ich das komplett alleine gemacht hätte.
Da ist natürlich jetzt meine Frage an dich, Birgit. Brauchen wir dann vielleicht genau solche Nachfolgetandems, Nachfolgeteams, wie Gerdas jetzt das geschildert hat? Da habe ich einen Sparringpartner, da habe ich zusätzliche Kompetenzen, ein diverses Team. Brauchen wir das möglicherweise auch in den Hochschulen, da um mehr Sichtbarkeit zu haben?
Also das wäre sicherlich ein großer Vorteil, wenn das stärker auch präsent wäre. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt vorher anfangen. Gründung ist inzwischen an den Hochschulen angekommen. Gründung ist hip und sexy und da gibt es tolle bunte Formate. Das ist alles wunderbar. Aber das Thema Nachfolge ist noch längst nicht präsent an den Hochschulen, breit zumindest nicht. Also wenn wir Umfragen machen, alleine bei uns an der Hochschule, wo es einen eigenen Studiengang gibt, Gründung und Nachfolge, was versteht ihr denn unter Nachfolge? Da kommen teilweise die wildesten Sachen. Also ich glaube, es geht darum, so wie wir es eingangs gesagt haben, Gründung entweder als Neugründung oder als Unternehmensübernahme auf gleicher Ebene bekannt zu machen und dafür zu werben, dass das zwei unterschiedliche, aber beides sehr attraktive Formen einer Existenzgründung sind. Und wenn wir das schon mal erreicht haben, dann ist der nächste Schritt, wie machen wir es denn? Und auch da können wir sicherlich von der Gründungsförderung an Hochschulen viel lernen. Denn da ist es inzwischen gang und gäbe, dass wir in Gründungszentren, in Teams arbeiten, dass wir auch in Teams die Dinge vorbereiten, dass wir gucken, wer hat denn da welche Kompetenzen, die er mit einbringen kann, das Thema Komponentengründung mit auch Auslagern von gewissen Aktivitäten, die nicht zu den Kernkompetenzen gehören, Entrepreneurship als Mindset und nicht als eine Übersetzung von Gründung, das sind alles Themen, die im Gründungskontext angekommen sind und die wir sicherlich auch nicht eins zu eins, aber in geeigneter Form sehr, sehr gut auf das Thema Nachfolge übertragen können, aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt vorher anfangen.
Also wir hatten ja gesagt, Birgit hat ja gerade gesagt, wir sollten die Nachfolgeszene, die Gründungsszene ein bisschen mehr zusammenbringen, um da auch für mehr Aufmerksamkeit an den Hochschulen zu sorgen. Ist da vielleicht auch das Thema oder der Name Nachfolge Teil des Problems?
Also ich finde irgendwie in dem Begriff Nachfolge, der bringt so ein bisschen gedanklich diesen Begriff Nachmachen mit. Und es ist ja eben nicht, eben genau das ist es ja nicht. Das habe ich zum Beispiel beim ersten Mal, wo ich im Familienbetrieb war, versucht. Ich habe versucht, es nachzumachen. Genau das, was Birgit eben sagte. Also einfach meine Eltern nur 30 Jahre jünger und ich mache das jetzt genauso wie die. Und als ich festgestellt habe, das kriege ich nicht hin. Also das mit dem Kostümchen, das war für mich schon eine riesen Hausnummer. Und ich habe mich einfach ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auch bildlich gesprochen, in diesem Kostüm nicht wohlgefühlt. Und erst als ich ausgetreten bin, mich selbstständig gemacht habe und dann wieder kam, da wusste ich ganz genau, und genau das mache ich nicht nochmal. Die erste Aktion tatsächlich war für mich, als ich gesagt habe, ja, ich mache das, ich habe den Arbeitsvertrag unterschrieben und habe gesagt, für diese Branche übrigens sehr untypisch, du machst jetzt erstmal ein sichtbares Tattoo schön groß auf dem Unterarm. Für mich gedanklich wirklich, ich habe es mir immer gewünscht, habe mich nie getraut, weil es war immer so das Thema, nein, in dieser Branche und das, wie das aussieht und was das für einen Eindruck machen kann. Und ich habe mir dann gedacht, und genau das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich nach mir orientieren und ich möchte mich nicht mehr nach dem, was ich denn gehört oder was denn gewohnt ist in dieser Branche orientieren. Ich mache es jetzt so, wie ich es für mich für richtig halte und wie ich mich dabei wohlfühle. Und damit fahre ich bis jetzt am besten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man halt nicht eine Nachfolge als Nachmachen sieht, sondern eine Nachfolge als, da ist eine gute Basis. Das ist wie ein Auto, was ich komplett ausmisten darf. Die Basis bleibt. Ich muss mir natürlich die Sachen anschauen. Was ist gut? Was ist vielleicht passt nicht so ganz zu mir? Was könnte ich austauschen? Aber grundsätzlich darf ich es schon sehr umfänglich verändern und nach meinem Stil machen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, zumindest für mich gewesen.
Das klingt jetzt aber für mich auch so, dass du es geschafft hast, sowohl das in dem Unternehmen nachzufolgen und auf Dingen aufzubauen, die es bisher schon gibt und trotzdem aber auch deinen Stiefel zu fahren, deine persönliche Note damit reinzubringen und dein Unternehmertum zu leben, wie man es eigentlich aus der Neugründung kennt. Also das wäre jetzt im Grunde das Bild, was ich jetzt bekommen habe. Birgit, ist das nicht genau das, was wir dann an den Hochschulen brauchen?
Ja, vor allen Dingen, das ist Unternehmertum. Ich meine, nochmal, egal ob Neugründung oder Übernahme, das ist Unternehmertum, dass man etwas unternimmt, dass man seinen Weg geht, dass man seine unternehmerischen Vorstellungen realisiert. Und das andere sind Rahmenbedingungen. Und da gibt es auch noch ein paar mehr, ob wir das Thema Franchising nehmen oder andere Formen der Gründung. Es ist ja nicht alleine nur das hippe Start-up, sondern wir haben ja viele verschiedene Formen, mit denen ich mich unternehmerisch betätigen kann. Und das wäre für mich auch die Klammer da oben drüber, Unternehmer sein oder Unternehmerin sein.
Also ich muss auch sagen, ich finde, ich habe nicht von Anfang an war mir nicht klar, was das hier für eine Chance ist. Und zwar gar nicht jetzt im Sinne von diesen riesen Erfolg zu haben, sondern sich selber einfach nochmal besser kennenzulernen, zu verwirklichen und echt eine steile Lernkurve zu haben. Und das macht so viel Spaß. Es macht mir total viel Spaß, diese Erkenntnis. Ich muss ja gar nicht zwangsläufig, wie es vielleicht meine Eltern oder auch mein Opa mit meiner Oma zusammen gemacht haben, die Erste im Unternehmen sein, die da ist, die Letzte, die geht. Dann noch nach Hause die perfekte Hausmutti sein und dann noch den weiß ich nicht, die Wäsche machen und tralala und einfach so komplett tutti perfekt sein. Eben das muss ich nicht. Und ich darf auch, was ich lernen musste, mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern eine ganz offene, lockere Fehlerkultur leben, was ich einfach nur total genieße. Also ich habe hier erst gelernt, wie schön es sein kann, einfach mal seine Fehler einzugestehen und wie erleichternd es sein kann. Und das zu lernen und dann zu merken, dass man das auch anderen wiederum vorlebt, die das dann auch wieder dann umsetzen, das macht wahnsinnig Spaß. Und das bringt hier eine Gelassenheit rein, dass man manches Mal denkt, okay, es fühlt sich gar nicht mehr wie Arbeiten an. Es ist einfach ja, ein ganz schönes Teamgefühl hier.
Und genau das kommt auch rüber. Also das höre ich auch bei dir, dass es einfach, auch wie Birgit gesagt hat, dieses Unternehmersein. Ich glaube, wenn wir das stärker in die Breite bringen können, zu zeigen, das ist nicht ein vorgepflasterter Pfad, den ich gehen muss. Das Korsett kann ich ablegen. Wie du sagtest, ja, das Kostüm, das passt mir nicht oder das möchte ich gar nicht. Ich möchte lieber mit dem Tattoo rumlaufen und sagen, das ist aber trotzdem ganz klar die Produkte und unsere Wege und wie wir miteinander arbeiten, das kann ich selbst gestalten. Und wenn wir das auch gerade den jüngeren Leuten, die sagen, ich möchte Unternehmer sein, ich möchte ein Startup gründen, so sagen, hey, sei offen. Unternehmer sein heißt einfach auch, seine eigenen Wege zu gehen und ob es in einem bestehenden Unternehmen ist oder in einem neu gegründeten, diese Möglichkeiten, lasst euch das offen. Das merke ich gerade und ich glaube, das ist wirklich auch der Schlüssel zum Erfolg, um wieder auf dich zurückzukommen, Birgit. Wir müssen früher anfangen, aber wir müssen mit solchen Bildern arbeiten.
Ja, genau das ist es. Und da werbe ich auch für Verständnis, auch bei meinen Studierenden. Aber ich glaube, wir müssen das noch viel breiter tragen, dass es verschiedene Facetten einer unternehmerischen Tätigkeit gibt. Und das ist tatsächlich, und das ist sicherlich etwas, wo wir auch noch neue Begriffe finden müssen. Du hast ja eben gefragt, ist Nachfolge so ein vielleicht auch Teil des Problems? Ich glaube schon, ob das jetzt unbedingt die englischen Begriffe sein müssen. Wir haben unser letztes Forschungsprojekt Start to Succeed, also Succession und Succeed, also damit ein Wortspiel gebildet. So ganz glücklich bin ich damit nicht. Es gibt auch beispielsweise immer noch keinen aus meiner Sicht passenden Begriff für Entrepreneurship. Das ist so ein sperriges Wort. Das ist in Englisch, macht es auch nicht schöner. Ne? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Gehirnschmalz reinsetzen, um das wirklich attraktiv auch, um das Label attraktiv zu machen.
Mhm. Ja, genau, das Label attraktiv zu machen und die Leute, die sich dafür interessieren, wie immer wir es nun einfach nennen, diese Leute auch zusammenzubringen. Und nicht nur, es gibt ja viele Start-up-Veranstaltungen zusammenzubringen. Gerda, du hattest da ja auch eine tolle Idee.
Ja, ich habe halt zwischenzeitlich gedacht, also jeder geht auf Parship, um den perfekten Partner fürs Leben zu finden. Aber warum gibt es nicht sowas wie, also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sagen darf, aber warum gibt es nicht eine Partnerbörse, so müsste ich es jetzt sagen, wo man ja andere treffen kann, die auch nachfolgen wollen oder gründen wollen oder also wie auch immer. Das ist eigentlich... Im besten Fall, ich suche höchstens die Kategorie raus und sage, welche Branche ist denn, wo steckt mein Herzblut drin, was möchte ich machen? Und schaue, okay, wer passt denn charakteristisch zu mir? Weil diese Zusammenarbeit, das muss ich echt nochmal sagen, auch mit meinem Kollegen zusammen, also das ist so eine mega Ergänzung. Und ich habe es natürlich in irgendeiner Form auch vorher immer gesehen, mein Opa mit seiner Oma, also mein Opa mit meiner Oma, meine Mutter und mein Vater. Und ich finde Vera Birkenbiel super und sie hat halt auch mal gesagt, dass diese Konstellation aus Mann und Frau, ob jetzt verheiratet oder nicht, in dem Fall sind mein Kollege und ich wirklich rein beruflich Kollegen, aber es ergänzt sich wunderbar. Wir haben das Gefühl, wir stehen einfach nie in Konkurrenz, wir können uns aber richtig gut zanken und man hat immer das Gefühl, eine Idee, eine Entscheidung wirklich zu hinterfragen und ist sich nachher auch richtig sicher, okay, da möchte ich jetzt auch bleiben. Man unterstützt sich gegenseitig, es macht viel mehr Spaß, es gibt viel mehr Mut, manche Schritte einfach mal zu machen. Und das muss ich sagen, das fände ich total cool, wenn man jetzt einfach mal so eine Seite im Sinn hätte, da gehe ich jetzt drauf, die gebe ich ein, ich gehe auf die Seite drauf und sage, alles klar, ich möchte gerne in dem Bereich mich selbstständig machen und dann kommen dann schon, hier sind 5 Unternehmen, die einen Nachfolger suchen oder hier sind 5, die sich neu gründen wollen und suchen jemanden, mit dem sie das zusammen machen können und das aber alles in einem. Finde ich irgendwie, würde glaube ich manchen mehr Mut geben, weil man ja auch immer die Vorstellung hat, dass dieserjenige, der das macht, immer der super, ich sage es mal, super gebildete, mit einem riesen Know-how, mit einer super Basis etc., das sind ja alles irgendwo Anfänger. Und jeder kann ja immer wieder von dem anderen lernen. Und ich glaube, in Zusammenarbeit mit mindestens einem weiteren oder sogar mehreren, da kriegt man eine Wahnsinnsgeschwindigkeit auf die Straße.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das greift, glaube ich, auch etwas auf, was ein Grundproblem vieler Unternehmerinnen und Unternehmen, gerade der Kleinen, in den kleineren Betrieben ist, die haben oftmals keine Sparringspartner. Das sind so richtig die Lonesome Rider. Gerda Söngen hat es ja eben auch angesprochen, bei ihrer eigenen Gründung, sie viel selber machen musste, wo das Team fehlte und klar gab es oder gibt es da von Rotary über Lions bis hin zu was weiß ich welchen Unternehmerclubs. Es gibt in den Kammern ja auch viele Möglichkeiten, mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen in Austausch zu kommen. Das hört aber sozusagen vor der eigenen Unternehmenstür auf. Und ich glaube, diese junge Generation hat jetzt die Chance, etwas grundlegend anders zu machen, nämlich durch Teamgründung, durch Teamübernahmen eine ganz andere Dynamik reinzubekommen, einen anderen Austausch voneinander zu profitieren und damit letztlich ja, 1 und 1 zu mehr als 2 zu machen.
Genau, das Ganze ist dann mehr als die Summe seiner Teile. Richtig. Eben, das macht dein Team dann so erfolgreich oder kann einfach dann mehr Ideen und Innovationen generieren. Das war eine super Diskussion mit euch beiden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch mit euch, für die tollen Ideen und auch Vorschläge, wie wir das Thema weiter vorantreiben können. Ich würde euch beide nochmal bitten um ein abschließendes Statement für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch weiterhin an dem Thema Nachfolge interessiert sind. Gerda.
Also ich kann eigentlich nur jedem an die Hand geben, dieses 100% auf sich selbst vertrauen, sich selber treu bleiben, authentisch sein. Es darf anders sein, solange man selber ist. Und auf jeden Fall immer meine Lehre war, Fehler offen und frei zulassen. Und ich finde, es ist was ganz Schönes, in einer Runde von Experten in der Mitte stehen zu dürfen und zu sagen können, kann mir hier bitte einer mal eben diese Welt erklären oder was auch immer. Also dieses ganz offen damit umgehen, wenn man in irgendeiner Form noch nicht auf dem Wissensstand ist wie andere. Und dann merkt man einfach, wie viele eigentlich im Team arbeiten wollen und diesen Austausch genießen. Und damit, muss ich sagen, bin ich bis jetzt sehr gut gefahren und da möchte ich auch absolut nichts mehr dran ändern.
Tja, und ich würde gerne Gründerinnen und Gründern Mut und Offenheit mitgeben, diejenigen, die uns zuhören, ermutigen, sich durchaus mal diesen traditionellen mittelständischen Betrieben zu nähern, denn die sind oftmals innovativer, als man meint.
Ganz herzlichen Dank auch für eure Abschlussstatements noch. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bei weiterem Interesse stöbern Sie ruhig in unserer Audiothek unter rkw-kompetenzzentrum.de finden Sie weitere Veranstaltungen, Informationen rund um das Thema Unternehmensnachfolge und wir sagen gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast@rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.